Ja, Birgit hatte das schon gesagt. Vierte Predigt unserer Predigtreihe Römer 6 bis 8. Und ich möchte noch dazu sagen, im Januar geht es weiter, weil vielleicht habt ihr schon mitgelesen, gedacht, oh, wie wollen die das denn noch machen? Weil so richtig die Sahneschnitte ist ja Römer 8. Ne? Und ja, damit hören wir auf mit dem ersten Teil von Römer 8. Aber dann geht es im Januar weiter, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, wir fanden diesen Titel wirklich toll, wirklich frei. Und ja, das Zeugnis passte natürlich perfekt. Jesus hat uns wirklich frei gemacht. Und es gibt übrigens auch einen Song, ich weiß gar nicht, ob der hier bei unseren Lobpreisleuten bekannt ist, er macht wirklich frei. Den könnten wir nächste Woche, yeah, cool, toll, können wir uns jetzt schon drauf freuen. Er macht wirklich frei. Und wovon hat uns Jesus frei gemacht? Das haben wir uns bis jetzt angeschaut anhand von Römer 6. Und die dabei waren, könnten das jetzt selber sicherlich aufzählen. Er hat uns erstens frei gemacht vom alten Chef oder alten Menschen. Er hat uns zweitens frei gemacht von der Macht der Sünde. Und letztes Mal ging das nochmal wieder eigentlich um den gleichen Zusammenhang. Und der Titel war von Christoph. Er hat uns frei gemacht von uns selbst, genau. Und heute gehen wir einen Schritt weiter an mit Römer 7. Und ich muss mich schon gleich am Anfang ein bisschen dafür entschuldigen, dass es eine sehr theologische Predigt wird. Also wenn du hier bist und denkst, du willst mal so richtig herzhaft lachen, vielleicht schenkt Gott eine Situationskomik oder ich weiß nicht was, aber es ist schon ein bisschen Schwarzbrot-Predigt, das möchte ich ja am Anfang so sagen, aber ich möchte auch gerne noch ein Zeugnis dann am Ende erzählen von meinem eigenen Leben, was das, wovon Jesus uns alle befreit hat, auch für mein Leben bedeutet. Ich lese den Text aus Römer 7, die Verse 1 bis 6. Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwestern, ich rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, solange er lebt? So ist die Ehefrau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das die Frau an den Mann bindet. Wenn sie darum zu Lebzeiten des Mannes einem anderen gehört, wird sie Ehebrecherin genannt. Ist aber der Mann gestorben, dann ist sie frei vom Gesetz und wird nicht zur Ehebrecherin, wenn sie einem anderen angehört. Ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das Gesetz, sodass ihr einem anderen gehört, dem, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir noch dem Fleisch verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz hervorgerufen wurden, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir frei geworden vom Gesetz, dem gestorben, woran wir gebunden waren, sodass wir in der neuen Wirklichkeit des Geistes dienen, nicht mehr in der alten Wirklichkeit des Buchstabens. So, ich glaube, das ist nicht so ein Text, wenn du den so erstmal liest in deiner stillen Zeit, dass du denkst, oh, das spricht total zu mir. Vielleicht, wenn du dich schon ein bisschen mehr mit ja, diesen ganzen geistlich-theologischen Zusammenhängen beschäftigt hast. Aber ich möchte doch ein bisschen ausholen, weil viele unter uns sicherlich diese Message so von Römer 6 bis 8 noch nicht so gehört haben. Womit startet Paulus hier? Paulus geht davon aus, dass seine Leser, Leserinnen in Rom das doch ganz klar wissen. Er bringt ja dieses Beispiel von der Ehefrau und damit zitiert er eine Vorschrift des Gesetzes, der Tora selber, nämlich, dass eine Ehefrau nur so lange an ihren Ehemann rechtlich gebunden ist, wie der lebt. Und wenn der stirbt, dann ist sie frei, jemand anders zu gehören. Das war damals so. Die Frau war mehr oder weniger Besitz des Mannes, also dann durfte sie sozusagen jemand Neues gehören, sich für jemand Neues entscheiden. Und Paulus schreibt hier ebenso, ebenso ist das auch bei uns. Bei uns Christen. Wir sind nämlich frei vom Gesetz. Wir sind frei von diesen Vorschriften des Gesetzes. Und wir können jetzt jemand anders angehören, nämlich wem? Christus. Das ist eigentlich dieser ganze Vergleichspunkt, so wie der Tod die Ehefrau vom alten Rechtsanspruch des Ehemannes befreit hat, durch den Tod ihres Mannes, befreit uns der Tod von Jesus, von dieser Gebundenheit, dieser Verpflichtung, dieser Bindung an das Gesetz. So, jetzt fragst du dich, vielleicht, als ich so überlegte, welche Fragen könnten hier aufkommen. Und mir sind so drei Hauptfragen eingefallen. Die erste, was ist überhaupt das Gesetz? Also es geht nicht um hier das Bundesgesetz oder ja irgendwelche Gesetze in unserem Staat. Und die erste Frage, was ist das eigentlich für ein Gesetz? Woher kommt das Gesetz? Wenn das Gesetz, wie Paulus hier beschreibt, so eine Macht über uns hat, dass uns nur der Tod befreien kann, dann könnte man doch folgern, das Gesetz ist was Schlechtes, was Zerstörerisches für mein Leben. Wenn Jesus dafür sterben musste, wenn wir nur durch seinen Tod von diesem Gesetz befreit werden können, dann eins und eins zusammenzählen, muss doch das Gesetz eigentlich was Schlechtes sein, eine Unheilsmacht, die uns gefangen hält. Aber nein, sagt Paulus, das stimmt nicht. Denn, sagt er hier in Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und in Vers 14, wir wissen nämlich, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt, also von Gott ist. Das Gesetz ist also göttlich, es ist heilig, es ist von Gott gegeben. Für wen gilt denn nun dieses Gesetz? Diejenigen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, ist vollkommen klar. Zuerst für das Volk Israel. Und Paulus war ja selber Jude, Pharisäer, der so alles so 150%ig genau nahm und dieses Gesetz durch und durch verinnerlicht hatte und auch dachte, dass er dieses ganze Gesetz erfüllte, diese ganzen Vorschriften. Und er ist stolz auf dieses Gesetz, ursprünglich als Jude. Und er bezeichnet das Gesetz als ein Geschenk, als eines der vielen großen Geschenke, die Gott exklusiv seinem Volk Israel gemacht hat. Nämlich dieses Gesetz, was damals Mose am Berg Sinai empfangen hat und was niedergeschrieben ist in den 5 Büchern Mose. Also ein verschriftliches Gesetz, der verschriftliche Wille Gottes. So sollt ihr leben, mein heiliges Volk, weil ich ein heiliger Gott bin. Und das war für die Juden und ist für die Juden ein unglaublicher Vorzug, dass sie von Gott diese Offenbarung bekommen haben, was es eigentlich bedeutet, heilig zu leben. Und das heißt, nach Gottes Willen zu leben. Aber wenn du denkst, oh, dann bin ich ja raus aus der Nummer. Nein, 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 so ist das nicht, sagt Paulus auch hier wieder. Und das hält er uns am Anfang des Römerbriefes vor Augen, dass eben ja auch wir als Heiden erlösungsbedürftig sind, dass auch wir gesündigt haben und dass wir nicht sagen können, ja, wir hatten ja kein Gesetz, also kann ja keiner sagen, das hast du falsch gemacht. Sondern Paulus argumentiert, auch wir als Nicht-Juden haben das Gesetz ja in irgendeiner Weise in unserem Herzen empfangen. Auch wir wissen durch unser Gewissen, was ist richtig, was ist falsch. Sonst könnte uns Gott ja niemals für unsere Sünden behaften. Sonst könnte uns auch nicht unser Gewissen einer Sünde, einer schlechten Tat überführen. Und das beschreibt er uns hier in Römer 2, Vers 14. Denn wenn Heiden, also wir, die das Gesetz nicht haben, also dieses verschriftliche Gesetz, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist, Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab, ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. Also auch der Nicht-Jude hat von Gott, wir sind ja von Gott geschaffen, trotz Sündenfall innerlich eine Instanz, die uns sagt, was ist richtig und was ist falsch. Was sagt nun das Gesetz? Was ist denn der Inhalt des Gesetzes? Gibt es so etwas wie ein Kernstück des Gesetzes? Also wer das mal gesehen hat, die 5 Bücher Mose sind ja, kannst du nicht mal eben an einem Nachmittag durchlesen. Gibt es so etwas wie ein Kernstück dieser 5 Bücher Mose? Wer hat da eine Idee? Yeah, 10 Gebote. Ja. Oder man könnte auch sagen, das doppelte Liebesgebot, aber vor allem diese 10 Gebote, die waren wirklich heilig und das ist sozusagen so etwas wie die Bundesurkunde. Gott hat ja mit seinem Volk Israel am Berg Sinai durch Mose hindurch mit seinem Volk diesen heiligen Bund geschlossen. Und das Gesetz und die Gebote sind so etwas wie die Bundesurkunde, dass Gott sagt, ich habe euch erwählt, mein Volk. Ich habe euch befreit aus der Sklavenschaft in Ägypten. Und ich schließe heute mit euch einen Bund. Und das ist diese Bundesurkunde, dass ihr auf meine Gnade hin diesen Bund haltet, indem ihr mein Gesetz erfüllt, indem ihr meine Gebote erfüllt. Und Bendix und ich haben überlegt, wie könnte man das gestalten? Dieses Grau steht wofür? Steintafeln, genau. Für die Steintafeln, auf die Mose sozusagen diese 10 Gebote geschrieben hat oder sie empfangen hat, diese 10 Gebote auf diesen Steintafeln. Es gibt dieses Kernstück des Gesetzes und die Frage ist, ist das auch für uns als Christen gültig? Müssen wir noch das Gesetz halten? Das kann man jetzt nicht so vom hinten reinrufen vielleicht. Also was wir auf jeden Fall wissen, sicherlich jeder, der so ein bisschen auch im Neuen Testament vertraut ist, zum Beispiel in der Bergpredigt, aber auch sonst, Jesus hat nicht gesagt, ach, das Gesetz, das gilt nicht mehr. Wir leben ja jetzt in der Gnade. Nein, was hat Jesus gemacht? Er hat sehr wohl sich auf die 10 Gebote berufen. Aber er hat eins gemacht, er hat nicht gesagt, ist ganz gut, wenn ihr die haltet, dann geht es euch besser. Nein, Jesus hat diese Gebote sogar radikal verschärft. Eigentlich so, dass es für uns noch unmöglicher ist, das Gesetz, diese Gebote zu halten. Zum Beispiel, das hatten wir neulich in dieser kleinen Predigtreihe zum Thema Christsein und Sex, dass Jesus gesagt hat, du brichst schon die Ehe, wenn du eine fremde Frau, mit der du nicht verheiratet bist, begehrlich anschaust. Also nicht in dem Sinne, du schaust sie an und denkst, wow, die ist schön und ich darf mich an ihrer Schönheit freuen, sondern es geht um den begehrlichen Blick, dass du sie haben willst. Es geht immer um diese Begierde, die nicht von Gott ist. Oder wenn Jesus sagt, schon wenn du böse bist auf deinen Bruder oder deine Schwester, wenn du ihr zürnst, dann ja, überschreitest du schon das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und so hat Jesus die Gebote verschärft. In einer ungeheuren Autorität hat er gesagt, ihr habt gelesen, dass geschrieben steht, ich aber sage euch. Und dann hat er noch einen draufgesetzt. In der Bergpredigt, also kannst du das alles nachlesen, wie wir als Christen leben sollten. Wie wirkt nun das Gesetz? Wir haben gehört, das Gesetz ist von Gott. Es ist uns allen gegeben, also auch uns als Heiden innerlich. Und Jesus hat die Gebote bestätigt und verstärkt. Warum müssen wir dann vom Gesetz befreit werden, wenn das doch alles so gut ist? Tja, jetzt kommt das große Dilemma. Und ich hoffe, dass Gott dir das in deinem Herzen vielleicht heute anfängt zu übersetzen, dass wir überhaupt die Zusammenhänge verstehen, Aber wie wir immer wieder betonen, letztendlich geht es um Offenbarung, so wie Katharina das vorhin erzählt hat. Wir müssen die Dinge erstmal verstehen, bevor Gott sie uns noch wirklich tiefer als geistliche Wahrheit für unser Leben offenbaren kann. Dass wir wirklich wissen, ja, in dem Ganzen, was wir hier behandeln, bist auch du betroffen. Kannst auch du sozusagen, ja, diese neue Freiheit letztendlich erleben. Also, wie wirkt eigentlich das Gesetz? Es drückt ja Gottes heiligen Willen an uns aus. Gott ist heilig und er möchte, dass auch wir heilig sind. Wir können mit Gott nur Gemeinschaft haben, wenn auch wir heilig sind. Und Gott sagt nicht, och, kommt nicht so drauf an. Nein, Gott ist heilig und wir sollen heilig sein. Und dieses Gesetz drückt ständig Gottes Willen aus, und zwar als Forderung an uns, nicht als guten Tipp, sondern die Gebote, die sagen, das sollst du tun und das sollst du lassen. Tu das, lass das. Und wenn wir diese Gebote eben nicht einhalten, ja, dann sind wir schuldig, dann sind wir des Todes schuldig. Schon die kleinste Übertretung eines einzigen Gebotes bringt uns geistlich den Tod ein. Warum? Weil Gott heilig ist und wir können selbst die kleinste Sünde, wir können keine Gemeinschaft haben mit Gott. Mit einer kleinsten Sünde, schon einmal, wenn du negativ über deinen Bruder oder deine Schwester gerichtet hast, würde dich in Ewigkeit vom Heil ausschließen. Das ist die Ernsthaftigkeit, die Forderung des Gesetzes. Und es fordert und fordert und fordert. Nicht nur dann, wenn es uns bewusst ist, wenn du vor einer großen Versuchung stehst, sondern konstant hält Gott diese Heiligkeit des Gesetzes vor uns hin. Und da kommen wir genau zu der Schwäche des Gesetzes. Ja, es drückt Gottes heiligen Willen aus, aber was kann es nicht tun? Das Gesetz kann uns nicht die Kraft geben, es zu erfüllen. Wir aus uns heraus, und das ist diese Tragik, selbst wenn du wolltest, wir können das Gesetz aus uns heraus, aus unserem alten Menschen heraus, eben nicht erfüllen, dass wir Gottes Forderung nach Heiligkeit gerecht werden. Warum? Wir haben es gehört, die letzten Male schon in der Predigt, weil wir aus uns heraus, aus unserem alten Menschen heraus, was sind? Wir haben eine Sündennatur. Die Sünde wohnt in uns. Wir sind sündig und eben nicht heilig. Dieser Unheilzusammenhang, dass wir in der Sünde gefangen sind, solange wir nicht mit Jesus leben, sind wir Gefangene dieses alten Menschen, dieser Sündennatur. Und Paulus drückt das hier in Vers 5 aus. Ich lese euch das gerade nochmal vor. Denn als wir noch dem Fleisch verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz hervorgerufen wurden, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem Tod Frucht brachten. Selbst wenn du heilig leben wolltest, wenn du dich danach ausgestreckt hast, was ja viele Menschen tun, viele Menschen wollen ein gutes Leben leben. Aber durch diese Sündennatur, in der wir verhaftet sind, diesem alten Menschen, haben wir statt sozusagen Lorbeeren zu verdienen, geistliche allein den Tod Frucht gebracht, den Tod verdient. Wow, das ist ganz schön krass. Wie werden wir nun frei vom Gesetz? Wie kommen wir da raus aus dieser Gefangenschaft? Das heilige Gebot, wir, der Sündige, dem Fleisch verfallenen Menschen. Übrigens, Fleisch, dem Fleisch verfallen heißt nicht einer, der ständig nur Steaks in sich reinschaufelt, sondern, sage ich auch nochmal zur Erklärung, Fleisch ist ein theologischer Fachausdruck und meint so etwas wie der alte Mensch, der unerlöste Mensch, solange wir noch gefangen waren in diesem Fleisch, in diesem ja, unerlösten Menschsein, das sich nur um sich selbst gedreht hat und Gott nicht gefallen kann. Also, wie werden wir frei vom Gesetz? Wir haben es schon gehört, nur durch den Tod, nur durch den Tod. Das hat Paulus uns am Beispiel dieser Ehefrau deutlich gemacht. Und so sagt auch hier, ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi, Tod für das Gesetz. Und in Vers 6, jetzt aber sind wir frei geworden vom Gesetz, dem gestorben, du bist dem gestorben, woran wir glauben, woran du glaubst. Die Freiheit vom Gesetz geschieht also nur, indem ich selber sterbe. Indem ich selber, der alte Mensch, der in der Sünde gefangen ist, sterbe. Dieses alte Ich muss weg, weil es gar nicht anders kann, als immer wieder der Macht der Sünde Raum zu geben. Wie stirbt der alte Mensch? Wie sterbe ich in meinem alten Wesen? Durch das Sterben Christi, heißt es hier. Das heißt, nicht indem das Gesetz beseitigt wurde, dass Gott sagt, ach, ich nehme jetzt mal das Gesetz weg, ich sehe ja, ihr könnt das alles sowieso nicht, ich hänge mal den Korb ein bisschen tiefer. Nein, wir haben den Tod verdient, aber wir haben diesen Tod sozusagen nicht selber erleiden müssen, nicht selber die Strafe erleiden müssen, sondern das hat der eine und einzige getan, der jemals hier auf der Erde, der einzige Mensch, das Gesetz vollkommen erfüllt hat, vollkommen ohne Sünde war, jeglichem Gebot Gottes hundertprozentig ja, erfüllt hat. Und das war Jesus. Und Jesus hat gesagt, komm, ich gehe für dich stellvertretend, ich, der eine einzige Heilige, ich gehe für dich ans Kreuz und ich sühne deine Schuld. Das heißt, ich nehme all das, was du falsch gemacht hast, wofür du den Tod verdient hättest, nehme ich auf mich stellvertretend. Ich erleide die Strafe, die du verdient hättest, nämlich dieser furchtbare Tod am Kreuz und übrigens nicht nur der physische, sondern der ewige Tod in Ewigkeit. Das machen wir uns vielleicht manchmal gar nicht klar. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und Jesus hat gesühnt all unsere Schuld, damit uns das nicht trifft. Aber er hat noch etwas gemacht. Er hat dein und meinen alten Menschen, sozusagen, er hat unsere Sündennatur am Kreuz auf sich genommen. Und indem Jesus starb, starb auch, juhu, unser alter Mensch, starb auch diese alte Sündennatur, ist mir nicht nur deine Schuld vergeben, sondern diese Gefangenschaft unter der Macht der Sünde, die es immer wieder sündigen müssen, die es Opfer sein der Sünde, nicht nur Opfer, wir sind ja auch Täter. Aber dieser Kreislauf von ewigen Versuchen und Scheitern, dieses doch immer wieder der Sünde nachgeben, der Verlockung der Sünde nachgeben, davon hat Jesus dich und mich befreit. Du bist frei geworden von der Herrschaft der Sünde und du bist frei geworden von der Herrschaft des Gesetzes in deinem Leben. Halleluja! Herr, schenk uns, dass wir das immer tiefer begreifen. So, wozu sind wir befreit? So, jetzt wird's nett. In Vers 4 heißt es nämlich, ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das Gesetz. Jetzt kommt das Neue. Sodass ihr einem anderen gehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht bringen. Wow, wie wunderbar ist das denn? Wir sind tot für das Gesetz und das heißt, wir sind frei, einem anderen anzugehören, nämlich Jesus. Halleluja. Und Jesus ist derjenige, der jetzt nicht mehr das Gesetz ist jetzt unser unmittelbares Gegenüber, das ständig fordert, ständig sagt, tu das, lass das, sondern Jesus ist jetzt dein und mein Gegenüber, dein und mein Fokus, dein und meine Ausrichtung. Und ich schaue zuerst immer auf Jesus als Christ, nicht zuerst auf das Gesetz, was ich tun und lassen und machen soll, sondern mein Fokus ist jetzt Jesus. Ich gehöre ihm, ich gehöre jetzt zu seinem Herrschaftsbereich. Er ist mein neuer Herr. Halleluja. Was bedeutet das? Ich gehöre dem, der von den Toten auferweckt wurde. Das heißt, der die Strafe vollkommen bezahlt hat, wie Kathi das gesagt hat, bezahlt, abgegolten, das Alte ist abgegolten. Du gehörst jetzt einer komplett neuen Dimension an, nämlich in die heilige, herrliche Auferstehungswirklichkeit Gottes durch die Auferstehung Jesu Christi. Denn du bist ihm nicht nur gleich geworden in seinem Sterben, in Begrabensein, in den Tod, sondern wir sind ihm auch gleich geworden in der Auferstehung. Wir haben Anteil an diesem neuen Leben, an dieser neuen Schöpfung, die Jesus am Ostermorgen hervorgebracht hat, heraufgeführt hat. Halleluja. Das ist die Anzahlung, die wir haben. Deswegen brauchen wir uns vor unserem physischen Tod nicht mehr zu fürchten, weil dieses Auferstehungsleben hier und heute, schon jetzt, solange du an Jesus festhältst, brauchst du den Tod, den physischen Tod nicht mehr zu fürchten, weil Jesus bezahlt hat und der Tod nur eine Durchgangsstation sein wird hinein in dieses wundervolle Auferstehungsleben in der neuen Schöpfung mit Jesus. Paulus schreibt auch in 2. Korinther 5, 17, wenn also jemand in Christus ist, also wir, dann ist er oder sie eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Halleluja. Und wozu? Wozu das Ganze? Er schreibt es uns auch hier in Vers 4, damit wir jetzt Gott Frucht bringen. Und das ist das Wundervolle. Nicht nur, damit wir errettet werden in Ewigkeit, ein besseres Leben führen, uns nicht so stark mehr hier die Köpfe einhauen gegenseitig, sondern damit wir Gott Frucht bringen. Das ist das eigentliche Ziel, was Gott mit der ganzen Heilsgeschichte sozusagen von Ewigkeit verfolgt hat, dass wir tatsächlich ein ihm wohlgefälliges Leben leben können, in Christus, hineingetaucht in diese neue Wirklichkeit, dieses geschenkten neuen Lebens, dieses ausgetauschten Lebens, nicht mehr das Alte, sondern das Neue, wozu damit wir Gott Frucht bringen. Das ist deine und meine Bestimmung, dass dein Leben und mein Leben Gott Frucht bringt, Gott die Ehre bringt. Wie können wir das tun? Indem wir, wie er hier schreibt, in der neuen Wirklichkeit des Geistes dienen. Dadurch, dass du hineingenommen bist in diese neue Auferstehungswirklichkeit, bist du auch hineingenommen in den Raum des Heiligen Geistes. Denn diese neue Schöpfung, diese neue Auferstehungswirklichkeit ist komplett erfüllt vom Heiligen Geist. Und wenn du zu Christus gehörst, diesem Auferstandenen, dann hast du auch Anteil, ja, an dieser neuen Quelle, an dem Heiligen Geist, der jetzt in dir Wohnung genommen hat, durch Jesus, der dir seinen Geist geschenkt hat. Wir leben also nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Juhu! Es geht nicht mehr darum, dass wir Leistung erbringen, sondern, ja, genau, Geschenk. Schenke. Genau, dass wir lernen, im Glauben, und zwar im Glauben, uns beschenken zu lassen von Gott. Es geht nicht mehr um meine eigenen Werke, meine Anstrengungen, sondern es geht darum, dass ich den Heiligen Geist in mir und durch mich hindurch Frucht wirken lasse. Vor einiger Zeit hat mal jemand gesagt, nur das wird in Ewigkeit bestehen bleiben, was der Heilige Geist durch dein Leben hindurch gewirkt hat. Da habe ich gedacht, okay, was heißt das für mein Leben? Wie viel wird bestehen bleiben von meinem Leben? Nur das wird in Ewigkeit bestehen, was der Heilige Geist durch dein Leben hindurch gewirkt hat und eben nicht du selber. Wie kann ich in dieser neuen Identität leben? Wie gehe ich in meinem Alltag mit all diesen Dingen um? Denn die Gebote gelten ja noch für mich und für dich als Christen. Und oh nee, das kann ich nicht. Also es geht im Wesentlichen darum, dass ich begreife, ich habe in Jesus eine neue Identität geschenkt bekommen. Du bist nicht mehr die Alte, auch wenn du noch so viele Fehler und Versäumnis und Sünden in deinem Leben siehst, sondern Gott sieht dich in Christus, du bist neu gemacht in ihm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben ja das Gebot höre, dass wir barmherzig sein sollen, und du merkst aber, dein Herz ist wirklich ganz schön verhärtet, vielleicht durch Verletzung, irgendwas. Und du merkst, oh, ich bin alles andere als barmherzig. Ich bin eher nachtragend, aufrechnend. Ich habe eher Groll und Unvergebenheit. Was machst du dann? Versuchst du Schritt für Schritt dich dem anzunähern, diesem Gebot, was ja auch für uns gilt, wir sollen barmherzig sein? Und dann vielleicht betest, oh Herr, ich bin so demütig, ich weiß, ich kann das nicht, bitte hilf mir doch, gib mir die Kraft, die nächsten Schritte zu gehen und barmherziger zu werden. Aber Jesus sagt, nein, das ist doch nicht das, wofür ich gestorben bin. Ich bin gestorben, damit du eine vollkommen neue Identität hast, damit du jetzt aus mir heraus, ich bin der Barmherzige, ich habe keine Probleme, jemand zu vergeben. Jesus hat sogar am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit machst du dich eins, mit Jesus, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Und du stellst dich hier drauf, im Glauben. Und du sagst, okay, Herr, du kannst Gott um Vergebung bitten. Da und da war ich nicht barmherzig. Wir sollen ja ehrlich sein, erkennen, dass wir es aus uns heraus nicht können. Aber dann sagst du, Jesus, du hast mir eine neue Identität geschenkt. Du lebst jetzt in mir. Das Alte ist bezahlt. Ich bin frei vom Gesetz. Ich brauche mich nicht mehr zu verurteilen. Aber ich will lernen, immer barmherziger zu werden. Und wie lerne ich das? Indem ich sage, danke Jesus, du wohnst in mir mit deiner Barmherzigkeit. Unaufhörlich fließt diese Barmherzigkeit aus deinem und deswegen auch aus meinem Herzen. Nicht durch die eigene Anstrengung, sondern indem ich das glaube, indem ich den Heiligen Geist einlade und sage, komm Heiliger Geist, du bist das Wesen Jesu in mir. Wirke du diese Barmherzigkeit immer mehr, immer mehr. Und damit mit dieser neuen Identität durch den Alltag zu gehen. Und dann brauchst du nicht von Niederlage zu Niederlage, von ja, schlechtem Gewissen und von sich selbst verurteilen zu gehen, sondern du darfst ehrlich anerkennen, ja Herr, ich bin noch nicht so, wie du mich eigentlich haben willst. Aber ich lasse mich nicht mehr fertig machen von den Anklagen des Gesetzes. So, ich trete hinein in die Freiheit der Kinder Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Alle Ehre dir. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Und ich werde von Sieg zu Sieg gehen, weil du in mir lebst, weil dein Wesen, dein Charakter jetzt schon in mir gegenwärtig ist. Ich hatte so ein tolles Zeugnis für euch, aber die Zeit erlaubt es jetzt nicht mehr. Ich sage vielleicht nur 2, 3 Sätze dazu. Ich selber war ja früher in der Esoterik drin und da habe ich das wirklich schmerzlich erfahren müssen, was es heißt, aus sich selber heraus zu versuchen, heilig zu sein, weil darum geht es ja. Die wollen alle spiritueller und geistlicher werden. Und ich habe so viel erlebt in mir oder auch bei sogenannten Gurus, die dann meditieren und so und dann war irgendwas, was weiß ich, klingelt ein Handy und dann kam ein riesen Wutausbruch. Und da habe ich gesehen, wir können uns von uns heraus nicht wirklich ein neues Herz schenken, das kann nur Jesus. Uns wirklich in der Tiefe verwandeln und verändern, das kann nur Jesus. Und als ich dann zum Glauben kam an Jesus, dachte ich, wow, Halleluja, Jesus, du bist die Liebe, die Barmherzigkeit, ich bin vollkommen erlöst und neu und juhu. Feuer und Flamme für Jesus und ich dachte so, jetzt geht hier aber richtig die Post ab, jetzt werde ich alles für den Herrn tun. Aber ich hatte ein Buch im Regal, das stand, der Weg nach oben führt nach unten. Und das heißt in die Demut. Und ich habe immer auf dieses Buch geguckt und ich kann euch sagen, ich weiß jetzt, was das bedeutet. Weil Gott mich wirklich über Jahre, wirklich viele, viele, viele Jahre durch einen totalen Demutsweg geführt hat. Ihr habt das vielleicht hier und da nicht mitbekommen, ist auch gut so. Aber allein wie das schon losging, nicht gleich der rote Teppich. Wolfram gesagt, ja, ich kann hier Pastorin werden. Habe ich erst mal 6 Jahre im Reformhaus Regale geschrubbt. Und weil dann wir in eine dicke Gemeindekrise reingekommen waren. Und so ging das immer weiter. Und ich habe damals gesagt, Herr, ich weiß, du hast mich berufen als Pastorin. Was soll das jetzt hier alles? Und ich war richtig wütend und verzweifelt oft mit Gott. Aber da ich wusste, nee, diese Berufung steht. Und ich wusste, ich kann da nicht raus, selbst wenn ich wollte. Und Gott hat das gebraucht, um meinen Stolz wirklich nach und nach abzuschleifen. Und vielleicht nur so viel, ich wusste auch immer sehr genau, was richtig war und wo es lang gehen sollte. Und habe mich auch manchmal mit Wolfram damals ein bisschen geklottet. Und dann hat er mal zu Birgit gesagt, wie kann eine so kleine Person einen so starken Willen haben? Also Gott musste ganz schön an mir arbeiten, aber Halleluja, solange wir bereit sind, schafft er das, dass wir immer mehr in das hineinkommen, was seinem Wesen entspricht, nämlich der Liebe, des Friedens, der Geduld, der Barmherzigkeit. dass wir nicht mehr aus Ehrgeiz, aus Anerkennung Dinge machen wollen, sondern weil er in uns lebt. Unser ganzes Leben ein riesen Dankeschön an Gott ist, an das, was Jesus am Kreuz für uns alle getan hat. Nämlich er hat dich und mich frei gemacht von unserem alten Menschen, befreit von der Macht der Sünde und befreit von diesem uns ständig anklagenden und verurteilenden Gesetz. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Halleluja. Amen. Danke, Jesus.